ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Die Schauspielerin Christiane Paul ist heute zu Gast. Ich freue mich wirklich sehr, weil ich habe schon sehr lange auf Sie gewartet, Frau Paul.
Hallo, das ist aber schön, da freue ich mich. Ich freue mich auch, dass wir sprechen.
Zunächst die Frage, normalerweise siezen wir unsere Gäste, du oder sie, was wollen wir machen?
Das können Sie sich gerne aussuchen, wir können auch gerne du sagen, mir ist das egal, ehrlich gesagt.
Christiane, dann bin ich Hilke, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Du bist ja eine der gefragtesten Schauspielerinnen des Landes, ausgebildete Ärztin und die erste Deutsche, die in den USA einen Emmy gewonnen hat, das war 2016. Wo steht denn der?
Der steht bei uns quasi in der Küche. Wir haben so eine offene Küche und da steht der auf so einem Küchenpodest neben irgendwelchen CDs und Vasen und so und staubt vor sich hin.
Das war ja nicht bei weitem der einzige Preis, den du gewonnen hast. Hat sich danach irgendwas geändert? Also wenn man so einen internationalen Preis gewinnt, ist das ein Türöffner?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen ist es für einen selbst wahnsinnig wichtig, weil es einem natürlich so einen inneren Boost und eine Bestätigung gibt und man irgendwie doch ja einfach mehr Sicherheit bekommt und das Gefühl, dass man vielleicht einfach doch weitermachen sollte und dass die eigene Arbeit gesehen wird. Und natürlich ist der International Emmy schon auch im internationalen Bereich ein Begriff und hat dort einen Wert. Und seitdem, also ich habe davor schon angefangen, international zu arbeiten, aber ich arbeite seitdem einfach noch mehr jetzt sozusagen auch im Ausland und das freut mich natürlich sehr.
Und man kann sagen, das Jahr 2024 war bis hierher auch schon ein ganz schön ereignisreiches. Du bist im März 50 geworden. Das war doch schon mal ein Ereignis, oder?
Ja, das vergesse ich immer wieder, aber ja, es stimmt. Gut, dass du es nochmal sagst. Ich bin 50 geworden.
Hat das irgendwas geändert? War das ein einschneidendes Erlebnis oder so Business as usual?
Ja, also es ist natürlich, man wird 50, da kommt man irgendwie nicht so richtig dran vorbei. Ne? Das kann man irgendwie nicht negieren. Und ich glaube schon, dass mich das zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen belastet hat, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Vielleicht, weil man die Endlichkeit des Lebens auf eine Art doch ein bisschen mehr spürt und auch tatsächlich so sehen kann. Ne? Man kann sehen, 50, okay, wie viele Jahre sind es denn so noch? Also das und dass eigentlich der Großteil fast schon hinter einem liegt. Insofern war das jetzt nicht so einfach für mich. Und gleichzeitig fühle ich mich aber irgendwie noch ganz gut. So. Also es ist so beides. Und man muss es ja auch so sehen, dass man tatsächlich auch das Glück hat, sagen wir mal, 50 zu werden, finde ich. Also alt werden ist auch ein großes Glück. Viele können es nicht. Und insofern sehe ich das eigentlich insgesamt sehr positiv.
Du hast in diesem Jahr bereits an einem gewichtigen Film und an einer Serie mitgewirkt. Die Serie heißt Concordia. Worum es da geht und warum Christiane Paul gerne in Berlin lebt und mehr über ihr Schauspielerinnenleben. Dazu jetzt mehr. Am Mikrofon begrüßt sie Hilke Thesen. Schönen guten Tag.
Thank you.
Die Schauspielerin Christiane Paul ist heute zu Gast. Wir sprechen über eines deiner neuesten Projekte, eine sechsteilige Serie für das ZDF. Es geht um KI und es geht um eine soziale Dystopie. Concordia, tödliche Utopie heißt die Serie. Sie spielt in Schweden in der Stadt Concordia. Dort gibt es keine Polizei, weil es dort seit 20 Jahren eine lückenlose Überwachung durch Kameras und KI gibt. Und das sorgt für ein gerechtes und sicheres Zusammenwohnen. Naja, bis es zur Katastrophe kommt. Könntest du in so einer Stadt leben, wo man ständig überwacht wird?
Ja, ich glaube schon. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, werden wir ja eigentlich auch schon die ganze Zeit überwacht. Also ich weiß gar nicht, ob sich da jetzt so viel ändert. Aber das Tolle an der Idee dieser Stadt Concordia war, dass es eigentlich um ein neues Lebenskonzept geht, um ein neues Gesellschaftskonzept geht. Dass Diana Eriksen, die ich spiele, eigentlich sozusagen diese Idee geboren hat, aus der Sehnsucht oder aus dem Glauben heraus, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher, dass wir eine neue Ansätze brauchen, um unser Leben und unsere Gesellschaft zu organisieren. Also zum Thema Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, das spielt in Concordia auch eine große Rolle. Und das Tool, um das zu ermöglichen, ist unter anderem eben die Artificial Intelligence, die sie einsetzt, indem sozusagen Dinge überwacht werden von einer Artificial Intelligence, und zwar aber so, dass die sozusagen überhaupt nicht von einem Mensch beobachtet oder begutachtet wird, sondern erst, wenn es Ausnahmesituationen oder Vorfälle gibt, dann der Mensch involviert wird. Und das ist eigentlich, finde ich, ein sehr kluger Ansatz. Aber was eben noch dazu kommt, ist für mich, was ich so bestechend fand an dieser Idee, ist eigentlich die Überlegung, dass wir unser Leben, unsere Gesellschaftsform, unsere soziale Gemeinschaft neu überdenken müssen. Und das ist das, was Concordia eben auch beinhaltet. Insofern, ja, why not? Würde ich versuchen.
Also dabei muss man ja sagen, wirkt Concordia gar nicht wie so ein Überwachungsstaat. Ganz im Gegenteil, genau. Es wirkt wie eine freie Stadt. Und da sind die Haustüren und Fenster auch nachts immer offen. Die Serie spielt in der Zukunft. Aber was ich sehr toll fand, war, dass diese eingesetzten Effekte, die es zu einer Dystopie machen, die waren relativ spärlich eingesetzt. Macht das diese Ästhetik gleichsam auch so real?
Ja, und ich glaube, das war auch das Ziel der Macher, dass sie eigentlich sagen wollten, es ist gar nicht so weit sozusagen von unserer Zukunft weg. Und es ist eben, es soll eben keine Dystopie sein, sondern etwas, was in sehr realer, naher Zukunft liegt. Und vor allen Dingen, dass es diesen Freiraum gibt, dass wir keine Sorge haben müssen über Kriminalität. Es gibt auch keine wirkliche Polizei mehr in dem Sinne. Es ist alles offen und frei. Und es gibt natürlich schon Räume, das sieht man auch in Concordia, wo wir Techniken sehen, die wir so noch nicht kennen. Also diese Überwachungstablets, die man sieht, die sind ja schon, sagen wir mal so, noch nicht richtig gängig. Aber an sich ist es sehr nah an dem, was wir kennen, wie wir leben.
Und es gibt ja auch ganz viele positive Ansätze, fand ich. Also in Concordia ist grundsätzlich mal jeder willkommen. Jeder erhält gleiche Bildungschancen und auch eine umfassende Gesundheitsvorsorge. Das war jedenfalls das Versprechen der Gründerin Juliane Eriksen, die ja von dir gespielt wird. Also soweit kann man die Entscheidung für die Gründung so einer neuen Community schon nachvollziehen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist das, was ich eben eingangs sagte. Wir müssen so viele Probleme lösen in der heutigen Zeit. Und das ist sozusagen ein Vorschlag. Oder auch nochmal zu überlegen, was brauchen wir? Was brauchen wir, um Demokratie im weitesten Sinne zu gewährleisten und soziale Gerechtigkeit zu machen und eine Chancengleichheit zu garantieren für alle? Wir leben ja jetzt in einer Welt, ich glaube, das ist vielen Leuten, wird es immer mehr bewusst, die diese Chancengleichheit verliert. Und insofern versucht Concordia, darauf eine Antwort zu sein.
Und um das machen zu können, wird KI eingesetzt, also künstliche Intelligenz. Genau. Und das ist ja ein sehr ernstes Thema, ein sehr aktuelles Thema. Schafft es diese Serie über sechs Teile eben so spannend zu sein und so unterhaltsam zu sein, weil sie sich damit auseinandersetzt, was könnte sein, wenn wir mit der KI so zusammenleben?
Ja, ich glaube, dass sich viele Menschen jetzt darüber Gedanken machen und das auch noch gar nicht so richtig erfassen können. Ich ehrlich gesagt auch nicht, was Artificial Intelligence wirklich bedeutet in seiner Ganzheit. Das ist viel zu komplex und auch zu kompliziert. Aber ich glaube, dass Concordia eben zum Teil auch diese Angst versucht zu nehmen und sagt, es gibt Dinge, die wir damit machen können, die von Vorteil sind.
Also es gibt einen Diskurs über den Einsatz neuer Technologien.
Genau. Und Concordia zeigt einen Anwendungsbereich, wenn man so will. Einen positiven Anwendungsbereich im weitesten Sinne oder will es sein. Das, wo man sagt, okay, da kann der Mensch einen Schritt zurücktreten. Das überlassen wir eben einer KI. Das finde ich eben tatsächlich echt einen genialen Gedanken zu sagen, kein Mensch beobachtet und wertet das, sondern eine KI guckt da drauf. Weil das, was uns ja stört, ist, dass wir das Gefühl haben, dass Menschen uns beobachten oder auch Dinge bewerten, genau, und dass wir uns ausziehen vor Menschen, dass was peinlich ist, sowas. Ne? Und da ist eben die KI zwischengeschaltet, die das gar nicht bewertet, weil sie das auch gar nicht interessiert.
Also das macht Concordia auch so reizvoll, finde ich so, die Idee einer besseren Welt. Und doch wirft es die Frage auf, ist die Menschheit überhaupt in der Lage, das Wissen nicht zu missbrauchen? Also ich musste sofort, als ich das gesehen habe, an die vermeintliche Sicherheit von Atomkraftwerken denken. Was denkst du darüber?
Naja, wenn der Mensch involviert ist, gibt es natürlich, also das ist die Frage, wie sicher das ist. Und gleichzeitig, wenn der Mensch dabei ist, das sagt auch Jane Eriksen in einer der Szenen gleich am Anfang, der Mensch ist der, der die Macht missbraucht, ja. Und der Mensch hat eben diese Seite wie auch die andere Seite und gleichzeitig möchte ich es nicht missen. Also ich möchte das Menschliche nicht ablegen oder verlieren. Weil wir sind ja auch, sagen wir mal, KI macht ja diese Diskussion auch auf, ne? Wie viel werden wir noch gebraucht? Schaffen wir das Menschsein ab im weitesten Sinne? Und der Mensch macht Fehler, er macht große Fehler, er macht Probleme, aber er macht eben auch viele Dinge, die einfach das Leben sind und die positiv sind und die das Menschsein im besten Sinne ausmachen und die möchte ich nicht verlieren. Und also ich hoffe, dass wir uns immer wieder dafür entscheiden auch.
Genau, aber die Debatte über den Einsatz der KI, die führen wir ja auch gerade in diesen kreativen Bereichen wie auch in der Schauspielerei. Also werden Schauspieler in der Zukunft ersetzt durch eine KI? Ist ja auch eine spannende Frage.
Ja, nun erstmal haben sie sich ja darauf geeinigt, dass man die Regularien dafür schaffen muss. Und ich glaube, darum geht es in erster Linie. Man muss Regularien, man muss Gesetze schaffen, man muss Strukturen schaffen, dass man den Einsatz von Artificial Intelligence, ob das jetzt sozusagen im Filmbereich ist oder überhaupt im Leben ist, man muss das sehr gut definieren und dementsprechend beschränken und sich daran auch halten. Das ist erstmal das eine. Und bis jetzt ging es um Background Actors und auch Sachen, die schon bereits hergestellt waren. Und das muss man eben genau definieren. Und dann muss man, und so haben sie sich jetzt geeinigt für die nächsten 3 Jahre, dass man das natürlich dann auch monetär berücksichtigt. Das heißt, dass die Schauspieler, die Background, also Extras oder Supporting Actors, wie man sagt, wenn man die scannt, müssen sie es wissen, sie müssen dem zustimmen und sie müssen dafür bezahlt werden, auch wenn der Avatar immer wieder auftritt. Das ist das eine. Ich glaube ganz ehrlich, alles, was den Kunstbereich betrifft, Musik, also Kreativität im weitesten Sinne, Kreativität ist etwas, was wir überhaupt noch gar nicht verstehen, wie das funktioniert. Und ich glaube nicht, dass das ersetzbar ist. Tatsächlich nicht.
Ich habe noch mal eine Frage zu den Dreharbeiten. Das war ja ein internationales Team und alle Dialoge waren auch auf Englisch. Ist dir das leicht gefallen?
Ich arbeite seit längerer Zeit im Ausland. Ich habe davor eine amerikanische Network-Serie für CBS gedreht in Budapest, 10 Monate für FBI International. Und insofern, ich arbeite ganz viel auf Englisch. Das Tolle war tatsächlich, was du gerade angesprochen hast, dieses sehr internationale, diverse Cast. Wir kamen wirklich aus aller Herren Länder. Und das war tatsächlich Internationalität gelebt, weil wir uns natürlich untereinander auch ausgetauscht haben. Also Concordia sagt ja, was du eingangs erwähnt hast, es kommen die Leute von überall her. Und so war das dann auch für unser Cast. Wir hatten eine Französin dabei, Josephine Joubert, Nana Blondel, kommt aus Schweden, Ruth Bradley aus England, Kento ist Japaner, Ahad kam aus Saudi-Arabien. Also wir waren sozusagen so eine bunte Mischung und haben uns natürlich ausgetauscht, welche Lebenserfahrungen wir haben, welche kulturellen Prägungen wir haben. Und das war tatsächlich ein Geschenk, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich finde den Sechsteller Concordia, und das sage ich jetzt auch nicht, um rumzuschleimen, ich fand, das war wirklich absolut sehenswert. Wie Christiane Paul den Weg in die Schauspielerei fand, das ist auch spannend und darum geht es gleich.
Thank you.
Dr. Christiane Paul ist heute zu Gast. Ihr Lebensweg ist zumindest überraschend. Du bist ja das Kind zweier Ärzte und eigentlich schien dein Weg klar vorprogrammiert. Du wolltest in die Fußstapfen deiner Eltern treten, hast Medizin studiert, hast das voll durchgezogen, hast promoviert und auch 2 Jahre als Ärztin gearbeitet und nebenbei auch schon als Model und Schauspielerin. Das muss man wirklich wollen, oder?
Ja, ich glaube ja. Ja. Wahrscheinlich schon.
Also ich habe mich wirklich gefragt, als ich das gelesen habe, als ich mich damit beschäftigt habe. Ich meine, so ein Jurastudium oder ein Medizinstudium, das gilt ja als so das Schwerste, was man machen kann. Wie schafft man es denn dabei noch nebenbei auch noch Schauspielerin zu sein und zu werden?
Ich glaube, man muss gut planen können und sehr strukturiert sein und wahrscheinlich auch diszipliniert. Ich glaube, so hat es geklappt.
Du hast, wie gesagt, ja eben auch mit 17 auch schon als Model gearbeitet. Dann hast du deine Schauspielkarriere, relativ nebenbei auf den Weg gebracht. Also kann man eigentlich sagen, dass da immer 2 Herzen in deiner Brust geschlagen haben, weil Ärztin bist du ja auch tatsächlich ganz gerne gewesen.
Ja, wahrscheinlich war das schon irgendwie so. Also die Schauspielerei kam schon irgendwie früh zu mir. Also immer, wenn es irgendwie ein Gedicht aufzusagen galt in der Schule, war ich die, die da vorne stand und gesagt hat, ja, ich mache das unbedingt, ich finde es ganz toll. Also immer, wenn sich eine Gelegenheit bot zu spielen, dann habe ich mich eigentlich darum bemüht, das zu machen. Nur habe ich das natürlich genau aufgrund meines Elternhauses und so, wir haben das wahrgenommen, aber ich habe nie darüber nachgedacht, diesen Weg wirklich für mich als Beruf einzuschlagen. Ich habe ganz früh, ich glaube mit 11, ein DEFA-Casting gemacht für einen DEFA-Kinderfilm. Das hat mein Vater mir irgendwie, der hat die Anzeige gefunden, hat gesagt, guck mal, bewirb dich doch da tatsächlich. Also mein Vater hat schon mitbekommen, dass ich irgendwie so eine Neigung habe und ich habe mich dann da beworben, aber ich war für die Rolle irgendwie viel zu reif, das weiß ich noch, das haben die mir gesagt. Ich habe diese Fotos immer noch, haben wir noch zu Hause, von diesem ersten Casting sozusagen, was ich hatte. Und dann habe ich das auch einfach verworfen, weil man, wenn man natürlich so eine Erfahrung macht, dass man sich vorstellt und nicht genommen wird, das ist ja dann erstmal, dann lässt man es einfach wieder mal. Aber irgendwie hat das nie aufgehört und dann habe ich eben mit dem Model angefangen, ich glaube mit 16 oder was, oder 17, ja, ich habe es schon wieder vergessen.
17.
Genau, und dann, ich habe mit 17, 91 meinen ersten Film gedreht und das Modeln brachte mich dann zum Film zurück und so ist das dann irgendwie weitergegangen.
Aber was ich auf dem Weg so spannend fand, war, da hast du ja erstmal dann auch sehr erfolgreich gedreht, ich und Christiane an der Seite von Götzke Orge. Und da kam ja deine Schauspielkarriere so richtig in Fahrt und trotzdem hast du dich für den, ich sag das jetzt in Tüdelchen, sicheren Weg entschieden und hast an der Humboldt-Universität Medizin studiert. Und wie gesagt, es hört sich überhaupt nicht an, als hättest du nicht auch Leidenschaft für diesen Beruf gehabt. War das einfach so auf Karte Sicherheit?
Ja, nicht unbedingt. Also zum einen wusste ich natürlich auch nicht, ob das mit dem Film so weitergeht. Also ich hatte ja überhaupt keine Referenz innerhalb meiner Familie. Es gab irgendwie kein solches Lebensmodell, dem ich hätte folgen können. Und ich hatte mich dann auch auf ein paar Schauspielschulen beworben, nur eigentlich um zu gucken, ob ich talentiert bin, weil ich hatte einfach Sorge, dass ich gar nicht Talent habe. Und ich wollte einfach nur, dass jemand mir sagt, nee, ist schon gut, was du da machst. Nee, du bist begabt. Und das war aber nicht möglich, weil die alle gesagt haben, sie studieren Medizin, also wie kommen sie überhaupt dazu, sich zu bewerben hier und so, das geht nicht und so. Also ich hatte schon überlegt, auf eine Schule zu gehen und dann hätte ich vielleicht auch gedacht, dann hätte ich vielleicht Medizin abgebrochen, das weiß ich nicht, aber die haben mich gar nicht eingeladen. Also die haben schon vorher gesagt, es geht nicht. Und damit blieb klar, okay, ich weiß nicht, ob ich überhaupt begabt bin. Das war meine große Frage. Und da ich darauf keine Antwort bekommen habe, habe ich einfach weitergemacht mit Medizin, auch weil das natürlich was war, was ich sehr geliebt habe natürlich. Mhm. Und so ging das dann einfach weiter.
Aber was hat dann den entscheidenden Impuls gegeben, sich doch für die Schauspielerei zu entscheiden und wirklich nach 2 Jahren, wo du auch in der Chirurgie schon gearbeitet hast, zu sagen, nee, okay, jetzt doch Schauspielerin.
Genau, das waren nur 1,5 Jahre, das muss ich korrigieren, das waren 1,5 Jahre und zwar das AIP, was es damals noch gab, dieses Arztpraktikum, was man brauchte, um die volle Approbation zu bekommen. Naja, spätestens wenn man in der Klinik ist, sozusagen als Arzt berufstätig wird, klar, dass du dann nicht mehr zweigleisig fahren kannst. Also ich konnte das im Studium irgendwie noch regeln. Ich habe nachmittags und habe Schichten rangehängt und habe am Wochenende gearbeitet, habe Kurse nachgeholt, habe also mit allen immer gesprochen, dass ich das irgendwie sozusagen kompensieren konnte, meine Fehlzeiten. Aber wenn du in einem Team arbeitest und dann wie ich zum Beispiel ich habe in Weißensee erst angefangen in der Chirurgie und dann nachher bin ich an die Charité gewechselt. Und das waren 60 bis 70 Stunden pro Woche mit den Diensten und so weiter. Dann kannst du nicht nebenbei noch nach einem 24-Stunden-Dienst zu einem Casting gehen oder aber für 2 Monate aus dem Team rausgehen und einen Film drehen und das ganze Team muss deine Dienste übernehmen. Also das ging alles nicht. Und damit war klar, dass ich eine Entscheidung fällen muss, weil du sonst nirgendwo zu Hause bist. Und dann habe ich gedacht, okay, dann entscheide ich mich jetzt mal für die Schauspielerei.
Was haben denn deine Eltern gesagt?
Na, mein Vater hat mich echt über all die Jahre, das war halt eine ewig lange Diskussion bei uns zu Hause, das hat sich fast über 10 Jahre hingestreckt. Der hat mich eigentlich schon immer sehr unterstützt, meinem Herzen zu folgen. Meine Mutter hatte große Sorge, wenn ich aus der Medizin rausgehe, was dann aus mir wird.
Oh Gott.
Ja. Immer noch, hat sie immer noch Sorge drum. Aber ja, also sie haben meine Entscheidung natürlich akzeptiert. Und wie gesagt, mein Vater hat das immer sehr unterstützt und hat an mich geglaubt. Und meine Mutter hatte eben vor allen Dingen Angst, existenzielle Angst, dass ich das nicht schaffe. Und dass das eben keine Sicherheit gibt. Aber da bin ich dann irgendwann drüber gesprungen.
Ich sag mal so, also diese Risikobereitschaft hat sich doch irgendwie zum Glück gelohnt, oder? Also heute gehörst du zu den gefragtesten deutschen Schauspielerinnen. Tolle Filme liegen hinter dir, Knockin' on Heaven's Door, Die Vampirschwestern, Die Welle, Unsere Mütter, Unsere Väter. Das ist ja nur eine ganz kleine Auswahl von unzähligen Filmen. Und wir reden jetzt gar nicht über die internationalen. Also ich nehme an, die Entscheidung hast du nicht bereut.
Nee, die habe ich nicht bereut. Nee. Nee, habe ich nicht bereut. Ja, manchmal schon so noch so ein bisschen Sehnsucht und so. Und immer, wenn ich irgendwie in ein Krankenhaus komme, um jemanden zu besuchen oder irgendwas, dann fühle ich mich immer gleich zu Hause und möchte am liebsten zu den Schwestern ins Zimmer und sagen, sag mal, wo stehen die Infusionen, was muss ich heute machen? Das ist irgendwie so, das hört irgendwie nicht, also das ist irgendwie lustig.
Aber während der Pandemie, das fand ich irgendwie auch lustig, da hast du ja dann doch auch mal nochmal den Kittel angezogen und hast dann die Menschen geimpft in der Charité, in deinem alten Krankenhaus.
Ja, genau, das war mir total wichtig. Es war alles so deprimierend 2020 und gerade Anfang 21 im Januar und wir hatten die Impfstoffe noch nicht da und ich habe gesagt, das war für mich wie so eine Kriegssituation und ich dachte, ich möchte an die Front. Und mir wurde das ermöglicht, dass ich an der Charité sozusagen, also da war der Impfstart, so bundesweit war ja an den Krankenhäusern Personal zu impfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, dass ich dabei sein konnte. Für mich war das damals so wichtig, weil das der Weg daraus war und weil ich auch sozusagen miterleben konnte, was die Pfleger und Krankenschwester, was die eigentlich geleistet haben. Hm. Ich war einfach froh, dass ich da irgendwie teil sein durfte. Das muss ich echt sagen.
Du hast ja noch eine weitere Rolle. Du bist auch zweifache Mutter. Tochter Mascha und Sohn Max hast du auch noch zu Hause zu bespielen. Und deine Tochter Mascha ist ebenfalls Schauspielerin geworden. Wie ist das denn, wenn das Kind den gleichen Beruf wählt wie die Mutter?
Ja, na, sie ist nicht ganz Schauspielerin, stimmt nicht ganz. Sie studiert darstellendes Spiel und Englisch auf Lehramt.
Okay.
Also sie geht sozusagen mehr dahinter. Sie macht quasi eine Art Theaterpädagogik, Theaterausbildung an der Universität der Künste hier in Berlin, was ganz Tolles, was ihr super gut gefällt und wird Lehrerin und unterrichtet das. Und ich glaube, das ist richtig gut.
Könnte das auch daran liegen, also diese Affinität zu der Kunst, dass ihr als Tradition zu Hause habt, auch immer Filme zu gucken? Also du hast ja deine Kinder, ich sage jetzt mal, genötigt, auch so Schwarz-Weiß-Filme, Arthouse-Filme anzugucken.
Ich habe sie auch in die Oper gezerrt und ins Ballett und ins Theater.
Böse Mutter.
Ja, es gab große Diskussionen und manchmal sind sie einfach nur aus Bockigkeit eingeschlafen in der Oper, nur um mir zu zeigen, dass sie keine Lust haben, mit mir in Hänsel und Gretel zu gehen. Da waren sie noch ganz klein. Ja, aber ich habe gedacht, sie brauchen irgendwie so ein bisschen Bildungskanon und irgendwie, dass man sie daran führt. Aber inzwischen schätzen sie das sehr und lieben das auch. Und jetzt sind sie ja groß. Also meine Tochter ist 22, mein Sohn ist 16. Und sie verstehen das inzwischen, warum ich sie sozusagen mit Brezel und Currywurst zur Oper und zum Ballett überredet habe.
Und sie gucken inzwischen auch gerne mal einen Schwarz-Weiß-Film.
Ja, wir machen Listen. Inzwischen dürfen sie mitreden und auch sagen, was sie gucken möchten. Also wir machen so Listen für die nächsten Ferien. Und da steht schon der Plan, was wir demnächst gucken.
Christiane Paul hat gleich zwei filmische Projekte am Start in diesem Jahr, neben einer Serie, über die wir gerade gesprochen haben, Concordia. Auch ein Film, der sich mit den Gräueltaten der Nazis in Auschwitz beschäftigt. Die Ermittlung heißt er, mehr dazu gleich. Thank you. Die Schauspielerin Christiane Paul ist heute zu Gast. Und auch wenn die Premiere schon eine Zeit zurückliegt, sie war im Juli, möchte ich nochmal auf ein Filmprojekt kommen, das ich wirklich spannend und auch so wichtig finde, dass ich einfach gerne nochmal drüber reden möchte. Diese Geschichte hat ganz sicher kein Verfallsdatum, die Ermittlung. Es ist eines der stärksten literarischen Werke über den Holocaust von Peter Weiß. Das ist ja zunächst einmal ein Theaterstück. Und das wurde nun eindringlich verfilmt, ohne Bilder, also ohne die Gräueltaten zu zeigen. Wie schwer war das, sich diesem Stoff anzunehmen?
Ja, das war tatsächlich nicht so leicht. Eigentlich denkt man ja, dass man alles schon weiß über den Holocaust, dass man weiß, was Auschwitz ist, dass man das sich mit Konzentrationslagern, Faschismus, Diktatur, dass man das alles mehr oder weniger gelesen, erfahren, Dokumentationen darüber gesehen hat. Aber tatsächlich war es so, als ich das Drehbuch bekam, habe ich gewusst, dass ich doch eigentlich nichts weiß. Also ich habe das gelesen und ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch vielen meiner Kollegen so gegangen. Also ich habe das nicht geschafft, am Stück zu lesen. Ich glaube, es hat mich 2 Wochen gebraucht, weil ich zwischendurch absetzen musste, weil das, was ich da gelesen habe, also das sind ja Protokolle von dem Auschwitz-Prozess in Frankfurt, der, glaube ich, 1962 begann und bis 65 ging. Bin jetzt nicht ganz sicher mit den Zahlen.
Von aber das 63 sind,
bis 63 bis 65, genau. Danke dir. Und das sind sozusagen, Peter Weiß hat die Tonbandprotokolle, die Original-Tonbandprotokolle in diesem Theaterstück die Ermittlung verarbeitet. Das sind also Originaltexte mehr oder weniger sprachlich verdichtet und zu einer unglaublich starken lyrischen Form zusammengefasst. Also das ist so konkret und das sind Dinge, die ich tatsächlich auch nicht wusste. Und das ist wahnsinnig schwer, also auszuhalten und zu begreifen, was da eigentlich passiert ist. Also das ist das eine, dass man damit klarkommen muss, dass das zu der eigenen Vergangenheit gehört. Und dann bin ich auch in Vorbereitung nach Auschwitz gefahren tatsächlich, weil ich dort noch nie war. Und ich bin einfach sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil man kann, wie gesagt, darüber lesen, man kann sich immer wieder damit auseinandersetzen, aber man muss gewisse Dinge dann doch auch nochmal erfahren.
Ich hätte auch gedacht, irgendwie, wir haben uns ja auch alle schon ganz intensiv mit der Geschichte, mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt. Aber ich glaube, das hier ist nochmal ein besonderer Stoff. Du spielst hier eine Zeugin in diesem Frankfurter Auschwitz. Mit dabei sind 60 namhafte deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich glaube, man kann wirklich sagen, alles, was Rang und Namen hat. Wie spielt man aber jemanden, der dieses Grauen überlebt hat, also eine Zeugin?
Ja, also das Tolle an diesem Projekt, die Ermittlung ist, Pekal Regie geführt hat, dass eben so viele sich bereit erklärt haben, da mitzumachen. Also wir waren ein Low-Budget-Projekt. Wir hatten kaum Geld, also es gab quasi kaum Gage. Alle wollten dieses Projekt machen. Und das hat uns auch verbunden. Auch wir haben, glaube ich, 4 Wochen oder 6 Wochen geprobt und dann gab es eine Drehwoche. Und uns alle hat dieser Geist sozusagen verbunden, dass wir uns für dieses Projekt bereit erklärt haben. Also das hatte was ganz Schönes auch. Also das betraf auch das Team. Also wir alle wussten, dass wir an etwas Besonderem arbeiten, was uns wichtig ist. Das ist das eine. Und zu deiner Frage zurückzukommen, genau, man kann, das ist eben das Problem. Man weiß überhaupt nicht, wie man sich damit vorbereiten soll. Das ist fast unmöglich, weil es unvorstellbar ist. Deswegen musste ich da auch hin. Ich musste nach Auschwitz, um überhaupt irgendwo einen Zugang zu finden, um irgendwie mich dieser Figur anzunähern, wenn man das überhaupt sagen kann.
Ja, und auch die Umsetzung ist ja auch ganz besonders. Im Grunde ist das ein abgefilmtes Theaterstück.
Genau.
Und es ist sehr, also statisch, würde ich fast sagen.
Absolut.
Bringt diese starre Haltung einem diesen Inhalt noch näher?
Also das, was ich gehört habe von Leuten, die es gesehen haben, ja. Das war APK, dem Regisseur, auch immer wahnsinnig wichtig, dass wir auf keinen Fall overacten, emotional werden, sondern dass wir dem Text den Raum geben, dass das im Raum steht, weil der Text ist unglaublich stark. Und das, was ich bis jetzt von Zuschauern gehört habe, ist auch genau das, dass dieser Text unglaublich wirkt in dieser Reduziertheit. Und ich denke auch, also als ich es danach gesehen habe, glaube ich auch, dass AP recht hatte, weil es sind ja, wenn man über den Eichmann-Prozess liest oder so, dann liest man ja auch, dass die Zeugen da in Ohnmacht gefallen sind, Ausbrüche bekamen. Ist ja auch völlig verständlich, ja, wenn die plötzlich Herrn Eichmann gegenüberstehen und dann ihre Geschichte erzählen. Aber ich glaube, dass das eben nicht geht, wenn du fast 40 Zeugen hast, die alle weinen oder zusammenbrechen, dann ist das, was du eigentlich beim Zuschauer auslösen willst, ist nicht mehr machbar. Und insofern glaube ich, dass die Entscheidung oder auch von Peter Weiß schon, das so anzulegen in dieser Strenge, ist, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung.
Es geht in diesem Film ja auch darum, dass man nicht nur die Zeugnisse der Zeugen hört, sondern auch die Ausflüchte der Täter. Das ist ja auch etwas, absolut, was dem Ganzen eine unglaubliche Kraft gibt, dass man wieder hört, also ich war ja nicht dabei, ich war nicht verantwortlich, so all das, was man auch immer gehört hat in den Jahren danach.
Absolut, und das ist, ich habe in diese Tonbandprotokolle natürlich reingehört, in die Originalen, die man...
Die kann man nachhören im Internet.
Bauer, ja. Genau, das Fritz-Bauer-Institut, da kann man das online nachhören und das ist echt auch wie so eine Zeitreise. Und man glaubt es nicht, ne? Also die Ehefrau von dem Lagerkommandanteur Höss, die wird eben befragt, wo er zu der oder der Zeit war. Und die sagt einfach, sie kann sich nicht erinnern. Sie kann sich einfach nicht, sie weiß davon nichts. Also das ist ihr, davon weiß sie nichts. Nee, ich kann mich nicht erinnern. Und das kann man nicht glauben. Und das wird eben auch sehr gut von den Kollegen, die das gespielt haben, eben doch auch nochmal sozusagen gezeigt, wie die sich eigentlich, die Angeklagten, wie sie sich versuchen zu winden, wie sie sich auch zum Teil ja schaffen, rauszureden und dann eigentlich zum Teil ja doch mit geringen Strafen davongekommen sind.
Ja, und man muss ja auch sagen, dass der Prozess, der 63, das war der erste Auschwitz-Prozess, erst begonnen hat. Also genau. da war der Krieg ja auch schon fast 20 Jahre rum und die Opfer sind ja mit ihren Wunden umhergegangen und die Täter sind ganz normal wieder in Amt und Ehren gekommen in Deutschland.
Genau, im Vergleich zum Beispiel zu Polen und so, die direkt im Töss und auch andere sozusagen Lagerdirektoren, Kommandeure sofort zum Tode verurteilt haben. Also ich habe das nachgelesen und so, die sind da ganz anders verfahren. Das war ja Fritz Bauers Verdienst sozusagen, die Täter vor Gericht zu bringen.
Rausgekommen, die Ermittlung ist ein vierstündiger, monumentaler Stoff. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir nochmal drüber sprechen, auch wie gesagt, wenn die Premiere auch schon ein bisschen rum ist. Aber das ist doch ein Film für die Ewigkeit, quasi ein Zeitdokument.
Absolut, das glaube ich auch. Und ich habe gerade gehört, wir haben jetzt 10.000 Zuschauer im Kino, was ich irgendwie ganz toll finde für diesen Film. Und er wird sicherlich, ich glaube, es ist geplant, dass er ab Januar zum Befreiungstag von Auschwitz dann auch in der Mediathek zu sehen sein wird. Und ich kann mir vorstellen, dass der auf jeden Fall auch von Schulklassen im Unterricht gesehen und von den Lehrern gezeigt wird. Und das finde ich ganz, ganz toll.
Der Schrecken des Menschheitsverbrechens, RPKs Film Die Ermittlung nach Peter Weiß. Christiane Paul war ein Teil davon. Mehr zu ihrem Lebensort Berlin gleich hier.
Thank you.
Christiane Paul ist heute zu Gast. Berlin hat fast 4 Millionen Einwohner und jeder hat so seinen ganz eigenen Blick auf die Stadt. Christiane Paul, die Schauspielerin, ist aufgewachsen im Osten der Stadt und lebt heute immer noch dort und zwar gerne. Warum lebt man gerne in Berlin, Christiane?
Also ich lebe jetzt im Westen der Stadt, nur dass das... Ich weiß nicht.
Du kommst aus Pankow und lebst heute in Schöneberg.
Genau, also, ich lebe immer noch in Berlin und ich bin total froh, dass ich in Berlin lebe. Es ist ein totales Geschenk, dass ich in der Stadt, in der ich groß geworden bin, leben kann. Ja, ich weiß nicht, Berlin ist halt wahnsinnig groß, es ist grün, es ist divers, weltoffen und hat eben diese Geschichte auch der Trennung und der Wiedervereinigung. Und ich glaube, das macht Berlin schon auch sehr besonders.
Also Berlin und ich, wir sind überhaupt nicht kompatibel. Mir ist die Stadt zu groß, ja, zu laut, zu viel.
Kann ich verstehen.
Ich bin bekennendes Landei.
Ja,
du,
super.
Du hast aber die Stadt nie wirklich verlassen. Du bist eben, wie gesagt, geboren in Pankow im Osten und bist dann nach Schöneberg gezogen. Und nur mal für ein kurzes Intermezzo, ich glaube, das war für die Medizin, bist du nach Hamburg gezogen. Was ist denn in Berlin dein Lieblingsort? Wo gehst du am liebsten hin oder wo bist du am liebsten?
Ich glaube, ich bin am liebsten in meinem Kiez tatsächlich. Also und gerade bin ich auch so wahnsinnig viel unterwegs und weg. Also ich bin jetzt schon seit Monaten unterwegs. Ich habe das Gefühl, ich war jetzt auch lange nicht mehr in Berlin. So richtig, ich muss jetzt mal wieder richtig ankommen. Aber an sich ist es tatsächlich mein Kiez und manchmal auch einfach die Natur, der Schlachtensee, wo wir oft spazieren gehen oder so.
Also du warst 15, als die Mauer fiel und dann kam der Zusammenbruch der DDR und du hast mal gesagt, du hast dich in der DDR eigentlich immer gut aufgehoben gefühlt. Kannst du uns das Gefühl mal beschreiben?
Naja, es war, also erstmal ist, glaube ich, ja Kindheit, wenn man Glück hat, immer ein Ort, in dem man aufgehoben ist. Also wenn man sozusagen, ich glaube, ich hatte eine unbeschwerte Kindheit, eine sichere Kindheit und so soll die Kindheit ja an sich irgendwie sein. Und natürlich war... Ja, es gab eben Nöte und Ängste, in dem Sinne existenzielle Ängste so nicht. Nun war ich aber auch ein Kind, man sieht das eben auch aus einer anderen Perspektive. Heute mache ich mir Gedanken um Dinge, um die sich meine Kinder eben einfach keine Gedanken machen. Das ist auch richtig so, weil man das Leben einfach ja anders sieht, viel komplexer als Erwachsener und mit viel mehr Lebenserfahrung und damit auch vielleicht mit viel mehr Sorgen, als man das als Kind sieht. Aber ich glaube, dass vor allen Dingen eben die existenziellen Sorgen, die gab es nicht. Und die gab es für alle nicht in dem Sinne. Also sei denn, man war halt nicht politisch konform und dann wurde es ein Problem natürlich, sehr klar. Man konnte die Mieten bezahlen, man hatte Grundnahrungsmittel, es gab Schulspeisungen, es gab Kindergärten, Kinderkrippen, alle hatten Arbeit. Also das klingt jetzt alles so wahnsinnig naiv. Aber in der Zeit, in der wir heute leben, spielt es eine Rolle, ob ich die Miete bezahlen kann oder nicht.
Absolut,
mit der Arbeit, die ich leiste. Und wenn ich das nicht mehr kann, dann fehlt mir ein Grundelement des Lebens. Und in dieser Zeit leben wir gerade. Und das gab es natürlich so nicht.
Wir haben das ja gerade schon gesagt, deine Eltern waren beide Ärzte.
Ja.
Und du hast mal gesagt, dass in deiner Familie gar nicht über klassische Rollenverteilung nachgedacht wurde. Ist das etwas, was der Osten dem Westen voraus hatte und das, was sich auch am Ende so als gut aufgehoben angefühlt hat? Oder ist es einfach so in deiner Familie gewesen?
Nee, das ist einfach natürlich ein Teil des Grundprinzips des Sozialismus, des Kommunismus, dass Männer und Frauen gleich sind. Dass wir nicht über Emanzip, das war Rosa Luxemburgs Ansatz und ihr Streitpunkt mit Clara Zetkin. Clara Zetkin wird immer für die Frauenrechte kämpfen und so weiter und die Emanzipation. Und Rosa Luxemburg hat gesagt, wenn wir Kommunismus haben, brauchen wir nicht mehr über Emanzipation, sprechen wir das alles gleich. Da sind Männer und Frauen gleich, die werden gleich behandelt, gleich bezahlt. Es gibt sozusagen die Festbindung der Frau an die Familie und an die Küche nicht mehr. Das passiert nicht mehr. Und das ist das, womit ich quasi groß geworden bin. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich ein Mädchen bin oder eine Frau bin, die Nachteile haben könnte, weil sie dieses Geschlecht hat.
Also da hatte der Osten dem Westen deutlich was voraus, oder?
Ich würde das sagen, ja.
Du kommst jetzt aus Pankow und sagst ja auch selber, du lebst heute in Schöneberg. Denkst du heute persönlich noch über Ost und West nach? Ist das noch in deinem Kosmos?
Ja, manchmal mehr. Jetzt, wo du hast mich ja dazu gefragt, also jetzt ist es wieder mehr drin. Also ich werde jetzt mit Wolfgang Becker drehen demnächst. Der verfilmt das Buch von Maxim Leo, der Held von Bahnhof Friedrichstraße. Und da geht es auch nochmal um Ost und West und jetzt gerade kommt das Thema wieder so rein.
Bist du ein politischer Mensch? Ich meine, du hast ja mal als Kind einen Brief an Ronald Reagan geschrieben. Da ging es 1983 um den Einmarsch der USA in Grenada. Was hast du ihm denn geschrieben? Erinnerst du dich noch?
Dass er nach Hause gehen soll.
dass er die Besetzung aufgeben soll. Ja.
Was hat dich damals so aufgeregt, dass du im Osten der Republik einem amerikanischen Präsidenten einen Brief schreibst?
Das war ja völlig naiv, ne? Total süß. Man denkt, man kann irgendwas ändern, indem man sich meldet oder irgendwo hinschreibt. Das ist ein bisschen lustig. Muss man im Nachhinein, muss man schon ganz schön drüber lachen. Ja, na, wir sind damals natürlich immer politisch informiert, gebildet worden, wenn man das so positiv ausdrücken will. Und dieser Einmarsch in Grenada, ich glaube, das gab ja eine Art kommunistische Revolution damals. Ich weiß das jetzt nicht mehr mit dem ganzen politischen Hintergrund genau, aber es ging ja nicht nur um Grenada, sondern es ging darum, dass die USA das eben besetzt oder diesen Umschwung dort sozusagen verhindern will. Und damit war es ja ein Kampf der Großmächte im Endeffekt, also der Sowjetunion gegen die USA. Und in der Zeit, wir sind ja jetzt gerade wieder in diesen Zeiten, war natürlich immer die Gefahr eines Flächenbrandes gegeben. Und ich glaube, dass mich das als Kind verängstigt hat und ich Sorge hatte, dass das passiert.
Ich gehe mal davon aus, du hast keine Antwort bekommen.
Nee.
Christiane, du sagst selber von dir, du bist ein totaler Serienjunkie. Du magst vor allem auch amerikanische Formate wie Game of Thrones oder Homeland. Die haben es dir angetan. Und du hast in der Zwischenzeit auch in diesen großen Serien schon gespielt. Würdest du das auch weiterhin gerne machen?
Ja, also auf jeden Fall, genau. Ich drehe zurzeit Hijack mit Idris Elba, die zweite Season für Apple. Und ich gucke natürlich wahnsinnig viele Sachen. Ich gucke Serien, ich gucke aber auch Filme, Arthouse-Filme viel. Aber auch bei Serien ist es immer spannend, was Neues rauskommt. Und ich lese aber auch hin und wieder viel. Also es muss irgendwie immer ein bisschen variabel sein. Brauche immer mal wieder die Abwechslung.
Aber jetzt bist du erstmal in der deutschen Serie Concordia, tödliche Utopie zu sehen.
Genau.
So, und jetzt, ich freue mich über unsere heutige Begegnung. Christiane Paul, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön. Danke dir auch.
Und vom Mikrofon verabschiedet sich Hilke Thiessen. Tschüss.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.